Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2024, gleich dem 19. März 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Spaziergang in der persischen Golfbibliothek«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, unsere Sendereihe handelt von Persönlichkeiten iranischer Herkunft, deren Ruhestätte sich außerhalb des heutigen Irans befinden. Wir sprechen heute über den Mystiker Yusuf Hamedani. Mit vollem Namen heißt der eben genannte Mystiker Abu Yaqub Yusuf ibn Hassan Buzanjerd Hamedani. Buzanjerd ist sein Geburtsort. Er liegt nahe bei Hamedan in West-Iran. Yusuf Hamedani ist 440 nach der Hijra und im Mondkalender, das heißt im Jahre 1049 nach Christus, zur Welt gekommen. Der Ort Buzanjerd blieb anfangs von dem Mongoleneinfall im 13. Jahrhundert nach Christus verschont, wurde aber später zerstört. Mit 18 ging Yusuf Hamedani nach Bagdad, um dort bei dem renommierten Gelehrten Scheich Abu Ishaq Shirazi an der Nizamiya Madrasa islamische Rechtsprechung, Fiqh, Überlieferung, Hadith und scholastische Theologie, Kalam, zu studieren. Scheich Abu Ishaq Shirazi lehrte an der Theologischen Hochschule in Bagdad und leitete sie. Er zog seinen Schüler Yusuf Hamedani trotz seines jungen Alters vielen seiner Schüler und Anhängern vor. Zu der Zeit gab es in Bagdad viele rege Diskussionen zwischen den Gelehrten verschiedener Rechtsschulen, insbesondere zwischen den Hanbaliten und den Schafiiten. Dank dieser Atmosphäre wurde Yusuf Hamedani in eine Disziplin der Jurisprudenz, die sich Ilm-e Khalaf wa Nazar nennt, ein Meister. Mit 65 wirkte er als Prediger und großer Sufi in Bagdad und lehrte an der gleichen Madrasa, wo er studiert hatte. Khaja Yusuf kehrte schließlich in den Iran zurück. In Isfahan und Semnan und Khurasan schloss er mit großen Sufi-Meistern jener Zeit wie Sheikh Abdullah Juveini in Khurasan und Sheikh Hassan Semnani und Sheikh Abu Ali Farmadi Bekanntschaft. Er wurde in Khurasan ein Schüler des Sheikh Abu Ali Farmadi. Daraufhin lehrte Khaja Yusuf Hamedani selber in den Städten Samarand und Bukhara, heutiges Usbekistan, sowie Marv, heutiges Turkmenien, und Herat, heutiges Afghanistan. Als er in Marv war, ließ er dort eine bedeutende Versammlungsstätte, Khanqa, für die Anhänger errichten. Sie wurde von vielen besucht. Der Biograf Ibn Khalikan beschreibt diese Khanqa der Sufis als einmalig. Die ältesten Informationen über Yusuf Hamedani liegen uns seitens des iranischen Historikers Sam'ani, geboren 1113 nach Christus, vor. Er ist Yusuf Hamedani persönlich in der Khanqa in Marv begegnet. Auch soll er bekannte iranische Dichter Sanoi, dem wir uns in dieser Sendereihe bereits gewidmet haben, gemäß einiger Berichte zu den Anhängern von Khaja Yusuf Hamedani gehört haben. Es heißt, dass er, nachdem er sein Masnavi Hadiratul Harira, Garten der Wahrheit, geschrieben hatte, eine Zeit lang an dem Sufi-Zirkel des Scheich Yusuf Hamedani teilnahm, um sich spirituell weiterzuentwickeln. Khaja Yusuf Hamedani verbrachte gegen Lebensende die meiste Zeit in Marw und Herat, bis er 535 nach der Hijra und dem Mondkalender 1141 nach Christus starb. Der Tod ereilte ihn, als er von Herat auf dem Weg nach Marw war. Die Bevölkerung von Marw hatte ihn gebeten, zu kommen, doch er erreichte diese Stadt nicht mehr, sondern starb zwischen Herat und Borg-Shur, in der Gegend Bad Gries in Bamiyan, und wurde dort beigesetzt. Später hat einer seiner Anhänger namens Ibn Najjar seine Leiche nach Marw gebracht. Seine Grabstätte wurde zum Pilgerort. Sie liegt im heutigen Turkmenistan in einem Ort namens Bayram Ali, 30 Kilometer nördlich vom heutigen Marw. Meister Yusuf hat vier seiner besten Schüler als seine Nachfolger ausgesucht, damit sie seine Anhänger und Menschen, die sich auf dem spirituellen Weg vervollkommnen wollen, lenken. Die anderen Schüler des Scheichs sind nach seinem Tod dem Weg seiner vier Nachfolger gefolgt. Zusammen mit einem dieser Nachfolger namens Khaja Abdul Khaliq Rujovani gründete Scheich Yusuf zu Lebzeiten einen berühmten Sufi-Orden, der von Bahauddin Nachspand vollendet und als Nachspandi-Orden berühmt wurde. Der Nachspandi-Orden ist eine der größten Sufi-Zirkel. Dieser Orden hat jahrhundertelang in Zentralasien und Transoxanien, Afghanistan, Turkestan, Indien, Irak, Iran, der Türkei und in Nordafrika die größte Einrichtung des iranischen Sufismus gebildet. Der Gelehrte Said Nafisi hat die Abhandlung Sahibia, die Abdul Khaliq Rujovani, einem Schüler und Nachfolger von Yusuf Hamedani, zugeschrieben wird, herausgegeben. Dieses Buch ist das bekannteste über Khaja Yusuf. Aber der iranische Wissenschaftler Dr. Amin Riahi ist aufgrund seiner wertvollen Recherchen über Khaja Yusuf Hamedani der Überzeugung, dass der Inhalt dieser Abhandlung, zum Beispiel in Bezug auf den Namen, die Abstammung und die Epoche, in der Khaja Yusuf gelebt hat, sowie seinen Geburtsort und den Ort, an dem er gestorben sein soll, nicht zutreffen und das Bild, welches dieses Buch von Yusuf Hamedani vorlegt, sich nicht mit der wahren Persönlichkeit dieses bekannten iranischen Mystikers deckt. Dieser iranische Wissenschaftler ist der Ansicht, dass nur das einzige Werk von Yusuf Hamedani namens Rutba al-Hayat Auskunft über seine Persönlichkeit gibt. Rutba al-Hayat ist das einzige Werk, welches von Yusuf Hamedani hinterblieben ist. Es ist nur schmal, aber vom Inhalt her sehr wertvoll. Dieses Buch handelt in Form von Fragen und Antworten vom Leben des Menschen und seinen verschiedenen Stufen. Es ist in einfacher, flüssiger Prosa geschrieben und enthält neues Denken und folglich neue Begriffe. Chodja Yusuf hat in diesem Werk seine Mystik in Form eines Gespräches und Argumentationen dargelegt. Diese Abhandlung ist eines der ersten Beispiele seiner Art unter den Sufi-Werken in Farsi, und Dr. Amin Riahi, der das Rutba al-Hayat von Chodja Yusuf überarbeitet hat, betrachtet Chodja Yusuf als einen der ersten Mystiker, die den Weg für die Abfassung von mystischen Werken in der persischen Sprache geebnet haben. Einige andere Forscher schreiben auch zwei Werke namens Manazil al-Sairin, die Stationen der Wanderer, und Manazil al-Salikin, Chodja Yusuf zu. Allerdings wurden bislang keine entsprechenden Manuskripte von ihm dazu gefunden. Chodja Yusuf war ein mystischer Lehrer, der seine Mystik durch Streit, Fragen und Argumentation vorstellte. Und diese Methodik führen die Forscher besonders auf sein Studium im theologischen Zentrum von Bagdad zurück, insbesondere die Lehrmethode des Abu Ishaq Shirazi. Nach Ansicht des Historikers Samani, einem Zeitgenossen von Chodja Yusuf, prägt diese Methodik nicht nur das Rutba al-Hayat, sondern ist auch bei einigen Erzählungen aus dem Leben von Chodja Yusuf festzustellen. Bei Betrachtung der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Wissenschaft im Zeitalter von Chodja Yusuf Hamedani werden wir gewahr, dass die übliche Methode der Mystiker ab dem 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, eher fanatisch war. Zur Zeit von Yusuf Hamedani war nicht nur die Religionspolitik der Ghaznaviden und Seldschuken, sondern auch die Ascharia-Bewegung von Fanatismus und Engstirnigkeit in Bezug auf Wissen und Denken gezeichnet, was ansteckend wirkte. Zu der Zeit besaßen andere Sufis nicht das freie Denken und die Unerschrockenheit von Bayazid Bastami und Hussein ibn Mansur Halaj, die im 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, 3. und 4. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hatten, und die drei Größen der damaligen Mystik und Zeitgenossen von Chodja Yusuf namens Scheich Ahmad Jami, Chodja Abdullah Ansari und Imam Muhammad Ghazali waren anschauliche Beispiele für einen gewissen Übereifer gewesen. Aber Chodja Yusuf Hamedani war ein Sufi-Meister mit einem hohen freiheitlich denkenden Geist. Er war so sehr von der Gottesliebe erfüllt, dass einige Forscher ihn mit Abdul Hassan Kharrani, Abu Said Abul Khair und Baba Tahir Hamedani auf dieselbe Stufe gestellt haben. Das Persönlichkeitsbild von Chodja Yusuf Hamedani soll am meisten dem des Imam Muhammad Ghazali ähneln, der von 1058 bis 1111 gelebt hat. Sie haben beide gemeinsam, dass sie ein Schüler des renommierten Mystikers Abu Ali Farmadi waren und dass die beiden Mystiker waren, die den Sufismus, der in verstreuten, einfachen, schlichten Aussagen bestand, zu einer Sammlung von Grundsätzen zusammenstellten, die mit dem islamischen Religionsgesetz übereinstimmten. Auch wenn Ghazali wegen seiner vielen Werke berühmter wurde, so hat Chodja Yusuf Hamedani mehr Anhänger als er ausgebildet, und durch die Grundsteinlegung für einige Sufi-Orden ist er als Mystiker bedeutender gewesen. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Qasem Afshar mit dem Titel Waqfe Parandeha. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Adam ging es blenden im göttlichen Paradiesgarten. Er war eingetaucht in den Segen Gottes, aber er fühlte sich einsam und dachte, es wäre doch schön, wenn mir jemand Gesellschaft leisten würde. Über diesen Gedanken schlief er ein, und als er erwachte, sah er Hawa, Eva, neben sich sitzen. Er fragte erstaunt, wer bist du? Eva sagte, Gott hat mich erschaffen, damit ich deine Gemahlin bin. Ich bin aus dem, was von deinem Erschaffungsstoff übrig blieb, erschaffen worden, damit ich dir Gesellschaft leiste und deine Vertraute bin. Adam war voller Freude. Er hatte sich so sehr gewünscht, jemanden an seiner Seite zu haben. Und Gott fragte ihn, Adam, möchtest du Eva heiraten? Adam antwortete, ja, o Herr, ich werde dir dafür zu Dank verpflichtet sein, solange ich lebe. Adam und Eva heirateten im göttlichen Paradies und Gott schenkte den beiden die Ruhe, die er für Ehepaare bestimmt hat. Dann sagte er, Adam, nun steht dir das Paradies mit all seinem Segen zur Verfügung. Wohne darin zusammen mit deiner Gemahlin und du darfst gerne von allen seinen Früchten essen. Doch nähre dich nicht diesen Baum, denn dann zählst du zu den Unrechttuenden. Und denk daran, Satan ist dir und deiner Gemahlin ein Feind. Hüte dich vor seiner List, damit du nicht aus dem Paradies vertrieben wirst. Im Paradies war alles wunderbar und herrlich für Adam und Eva. Sie lebten inmitten von duftenden, wunderschönen Blumen, an klaren, sprudelnden Quellen und sie waren Gott für alles dankbar. Das aber bereitete Satan großes Missbehagen. An jenem Tag wanderten Adam und Eva wieder glücklich durch das Paradies und plauderten miteinander. Da schlich sich Satan her, doch Adam warnte ihn, »Verzieh dich, Gott hat dich verflucht, wir wollen nichts von dir wissen.« Es vergingen einige Tage und Satan heckte einen Plan aus. Er setzte die Maske des Wohltäters auf und redete Adam und Eva wie folgt an, »Ich möchte euch über das Geheimnis des ewigen Lebens erzählen, wenn ihr dort von diesem Baum esst.« Aber Adam unterbrach ihn heftig, »Nein, das werden wir nie tun. Unser Herr hat uns verboten, von diesem Baum zu essen.« Doch Satan ließ nicht locker. »Ja, ich weiß. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb Gott nicht will, dass ihr diesem Baum zu nahe kommt? Wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr wie die Engel werden und ewig leben.« Adam und Eva blickten einander an. Langsam kamen ihnen Zweifel. Satan spürte, er kann sie verleiten und sagte, »Ich schwöre, dass ich es gut mit euch meine. Ich will nur das Beste für euch.«
Satan hatte geschworen, und deshalb vertrauten Adam und Eva ihm. Sie pflückten eine Frucht von dem Baum und bissen hinein. Plötzlich sahen sie die Gewänder, die sie trugen, herabfallen und spürten ihre Nacktheit. Verwirrt griffen sie schnell nach den Blättern eines Baumes und bedeckten damit ihren Körper. Dann hörten sie Gott sprechen, »Habe ich euch nicht verboten, diesem Baum nahe zu kommen?« Habe ich euch nicht gewarnt, dass Satan euer offener Feind ist? Nun verlasst mein Paradies. Satan war außer sich vor Freude und sagte, Hey Adam, wegen dir wurde ich aus Gottes Nähe vertrieben. Sieh nun, wie ich mich an dir gerecht habe. Du musst auf das Paradies verzichten, aber ich sage dir, auf der Erde werde ich mich noch mehr mit dir und deinen Kindern beschäftigen. Du wirst sehen, ich werde keinen von ihnen mit meinen Versuchungen in Ruhe lassen. Musik Adam und Eva hatten allen Paradiessegen verloren. Sie waren voller Reue und baten: O Herr, wir haben gegen uns selber Unrecht begangen und haben uns von Satan betrügen lassen. Nun hoffen wir auf deine Vergebung und deine endlose Großzügigkeit. O Gott, wenn du uns nicht verzeihst und unsere Sünde nicht vergibst, werden wir zu denen gehören, die Schaden erleiden. Gott nahm schließlich die Reue von Adam und Eva an, er erbarmte sich ihrer und ließ sie auf der Erde leben. Geht herab auf die Erde, und einige von euch sind mit anderen von euch Feind, und die Erde soll bis zu einer bestimmten Zeit euer Bleibe bleiben. Es ist das Schicksal des Menschen, dass er auf Abwege geführt wird, wenn er den Einflüsterungen Satans folgt. Gott aber warnt die Menschen: Ihr Kinder Adams, dass euch der Satan nur nicht in Versuchung führt, wie er eure Eltern in Versuchung geführt hat und aus dem Paradies vertrieben hat.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Die Debokshah. Auf Deutsch: Öffne deine Augen.
Thank you. غريبست أليم شمع شبهای تو شمع ماه غریب است و علی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Spaziergang in der persischen Golfbibliothek. Weiterhin guten Empfang.
Die Souveränität Irans über die drei Inseln Abu Musa, Groß Tomb und Klein Tomb hat ihre Wurzeln in der Zeit der Königreiche Elam, Median, Achämeniden, Parther und Sassaniden. Eine Souveränität, die weder heute noch gestern gehört und nicht durch die Meinung, Ablehnung oder Zustimmung einer Person oder eines Landes beschädigt oder verloren geht. Iran ist das größte Land am Persischen Golf, einem Meer mit einer durchschnittlichen Tiefe von 35 Metern im Süden Irans. Der Persische Golf war im Lauf der Geschichte von besonderer Bedeutung und ist auch heute in der internationalen und regionalen Politik von wichtiger Bedeutung. Die besondere geografische Lage und die Verbindung dieser Wasserstraße mit dem Indischen Ozean und offenen Gewässern gehören zu den Merkmalen, die dem Persischen Golf eine privilegierte Stellung in Bezug auf Handel und Militär verliehen haben. Tausende Bücher und Forschungsarbeiten wurden über den Persischen Golf und seine Eigenschaften sowie die Geschichte seiner Inseln geschrieben, die alle in großen Bibliotheken auf der ganzen Welt aufbewahrt werden. Diese Sammlung, die Tausende von Buch- und Zeitschriftencovern, Dokumenten, Fotos und historischen Karten umfasst, wurde im Dezember 2009 an die Abteilung für gespendete Sammlungen dieses Zentrums übertragen und aufgrund der Exklusivität des Schatzes nach der Persischen Golfbibliothek bekannt. Die tiefe Liebe und das Interesse von Ahmad Irtidori für das große und alte Iran veranlassten ihn, sich mehr als 70 Jahre lang mit diesem Thema zu befassen, einzigartige Werke über einen der ältesten und wichtigsten Teile davon, das heißt über die Geschichte und die Kultur des Persischen Golfes herauszugeben und seine eigene Bibliothek, trotz zahlreicher Angebote aus verschiedenen Teilen der Welt, dem großen islamischen Enzyklopädiezentrum zu schenken. Die von Ahmad Ertedari, dem großen islamischen Enzyklopädiezentrum gespendete Bibliothek, umfasst 2156 Bücher, 76 Zeitschriftentitel und 2300 Fotografien aus den südlichen Regionen Irans. Die meisten Bücher dieser Bibliothek stammen aus den Bereichen Literatur, Geschichte, insbesondere die Geschichte des Südirans und Reiseberichte. Neben der Bibliothek schenkte er diesem Zentrum auch seine Sammlung von Dokumenten, Fotografien und historischen Karten. Die Sammlung der wertvollen Fotos vom Meister umfasst etwa 23 Vitrinen historischer Fotos aus dem Süden Irans und die Originalbilder des Werkbuches antiker Städte an den Küsten und Inseln des Persischen Golfes und des Omanmeeres. Ahmad Ertedari wurde 1925 in der Stadt Gerash im Süden Irans, Provinz Fars, geboren und begann ab 1341, also 1962, mit der Erforschung des Persischen Golfes und seines historischen Hintergrunds. In denselben Tagen wurde Professor Romain Guichemin, ein berühmter französischer Historiker und Archäologe, in einem Seminar daran erinnert, dass er sich in seiner Rede auf Französisch mehrmals darauf beschränkt hatte, vom Golf statt vom Persischen Golf zu sprechen. Diese Wachsamkeit führte dazu, dass Guichemin sich beim Publikum und allen Iranern entschuldigte. Laut Ertedari können wir durch sorgfältiges Studium der natürlichen Geographie des Persischen Golfes und des Omanmeeres feststellen, dass sogar die Namen der Inseln, die heute zu Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Katar und Bahrain gehören, ihre Wurzeln oft in der persischen Sprache haben. Er nennt die britischen Interventionen als Ursachen für die Streitigkeiten zwischen Arabern und Iranern um einige Inseln. Ertedari vertritt die Ansicht, dass die Trennung Bahrains vom Iran auf der Basis eines falschen und völlig formellen Referendums geschehen ist und bezeichnete diese Aktion von diesem Zeitpunkt an bis zu seinem Lebensende als die unverzeihliche Sünde des Schahs von Iran und des iranischen Parlaments. Der Persische Golf von damals bis heute, Bandar Abbas und der Persische Golf, Perlenfischerei im Persischen Golf, Geschichte von Maskat, Oman und Bahrain und ihre Beziehungen zum Iran, Artefakte der antiken Städte der Küsten und Inseln des Persischen Golfes und des Omanischen Meeres, das alte Seefahrerritual im Indischen Ozean und im Persischen Golf, vom Persischen Meer zum Chinesischen Meer, sind Namen einiger Bücher dieses Veteranen des Persischen Golfes. Zusätzlich zu diesen Werken schrieb dieser Forscher ein Buch mit dem Titel Persischer Golf, das erstmals 1945-1966 veröffentlicht wurde. In diesem Buch, das in 5 Kapitel gegliedert ist, hatte er sich nach der Einleitung mit dem Persischen Meer, 5000 Jahre Krieg in der Wiege der Zivilisation, Alexander im Persischen Golf, die Tarsi-Stämme an der Küste des Persischen Golfes und religiöse und politische Bewegungen an der Küste des Persischen Golfes befasst. Er beschäftigt sich mit dem historischen Verlauf des persischen Golfnamens in achämenidischen und sassanidischen Inschriften und schreibt: Dieses Meer, das aufgrund seiner geringen Tiefe und der Existenz von Tief- und Hochstellen unter dem Meer turbulenter ist als andere Meere, wird Persischer Golf und Omanisches Meer genannt. Der Name Persisches Meer wird seit der Zeit der Achämeniden für den Persischen Golf verwendet. In einer Inschrift von Darius dem Großen, dem achämenidischen Kaiser, fand man in der Suezstraße in Ägypten, das vor 2400 Jahren Teil seines Königreichs war, den Namen Wucht, das Meer, das aus Persien kommt. Während der Sassanidenzeit wurde diese Bucht Persisches Meer genannt. Das Buch Iranische Inseln im Persischen Golf ist eines der anderen Bücher, die in dieser Bibliothek verfügbar sind. Dieses Buch wurde durch die Bemühungen von Dr. Kianush Kiani Haftlang und dem Ingenieur Mani Saidi herausgegeben. Im Persischen Golf gibt es insgesamt 34 Inseln. 16 dieser Inseln sind bewohnt und andere Inseln sind unbewohnt. Aufgrund der verfügbaren Beweise ist es möglich, dass es im Persischen Golf mehr Inseln gab als derzeit, und einige von ihnen waren überflutet. Die Zahl der kleinen und großen Inseln im Persischen Golf ist viel größer, als die Menschen wissen oder in historischen Dokumenten erwähnt werden. Allerdings haben nur wenige dieser Inseln militärischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Wert und Bedeutung. Zu den iranischen Inseln im Persischen Golf, insbesondere den Inseln an der Mündung der Straße von Hormuz, gehören die 6 Inseln Hormuz, Hengama, Resh, Lak, Großtumt und Abu Musa, die eine besondere strategische Position einnehmen. Die Insel Abu Musa hat eine Fläche von mehr als 12 Quadratkilometern und liegt 75 Kilometer vom Hafen Lange entfernt. Sein höchster Punkt liegt 110 Meter vom Meer. Diese Insel verfügt über Süßwasserbrunnen und die Niederschlagsmenge beträgt mehr als 100 mm pro Jahr. Die Insel Großtump hat eine Fläche von 11 Quadratkilometern und ist 55,5 Kilometer vom Hafen von Lange entfernt. Sein höchster Punkt liegt 53 Meter vom Meer entfernt. Der Niederschlag auf der Insel ist nicht sehr groß und einige Süßwasserbrunnen wurden vor 50 Jahren gegraben. Die Insel Kleintump hat eine Fläche von etwa 2 Quadratkilometern und ist 50 Kilometer vom Hafen Lange entfernt. Auf dieser Insel gibt es kein Trinkwasser. Der Boden ist stellenweise sandig und steinig. Diese 3 Inseln gehörten historischen Dokumenten zufolge sowohl in der Antike als auch in der islamischen Zeit zum Iran und den Monarchen von Hormuz und den Küstenemiren des nördlichen Persischen Golfes. Die Briten besetzten die Insel Abu Musa und 2 weitere Inseln mit denselben Kolonialmethoden, die sie in Bahrain während der Rajah-Ära im Jahr 1891 anwandten, was vom Iran und dem Herrscher von Bandar Lenghe beanstandet wurde. Schließlich hisste dort Haji Muhammad Mehdi Malik al-Tajjar Busheri, der der Regierung von Bandar Lenghe zugeteilt war, die iranische Flagge. Zu den wertvollen Werken in der persischen Golfbibliothek gehört das Buch »Iranische Inseln des Persischen Golfes«, die erste Wiederherstellung der iranischen Souveränität über Großtum, Kleintum und Abu Musa im Jahr 1951, geschrieben und recherchiert von Massoud Questani Nejad. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den vernachlässigten Ereignissen in der Forschung rund um den Persischen Golf und der Wiederherstellung der umfassenden Souveränität Irans über die Inseln Tums und Abu Musa, Januar und Februar 1951. Was in diesem Buch diskutiert und erforscht wurde, sind zwei miteinander verbundene Themen, nämlich die Situation der iranischen Inseln im Persischen Golf in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zur Untersuchung und Analyse der Ereignisse von 1951 und die Wiederherstellung der Souveränität Irans über die drei Inseln. Der Autor des Buches »Iranische Inseln des Persischen Golfes« stellt wie andere wertvolle historische Bücher auch die Souveränität Irans über diese Inseln dar, anhand von Buchtiteln, historischen Dokumenten, geografischen Karten und insbesondere offiziellen Dokumenten sowie Verwaltungsberichten und Fußnoten des Außenministeriums und des Amtes für indische Angelegenheiten in England während des 17. bis 19. Jahrhunderts. Unter den offiziellen und halboffiziellen Karten können einige Beispiele genannt werden. Karten und Bücher des britischen Schifffahrtsministeriums unter dem Titel Persian Gulf Marine Guide, die Karte des britischen Kriegsministeriums aus dem Jahr 1887 und die Karte des britischen Sicherheitsministeriums aus dem Jahr 1886. Die von John McClure erstellte Karte zur Beschreibung der Navigationssituation im Persischen Golf 786, Karte des britischen Verwaltungsministers in Indien, Kapitän C.B.C. St. John im Jahr 1876 und die Farbkarte des Iran von 1897 vom Survey Office des Foreign Office of India, UK. Es ist interessant, dass auf all diesen Karten die Inseln Großtum, Kleintum und Abu Musa in der Farbe des Hauptgebiets Irans dargestellt sind und zum Iran gehören.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.